Wir versuchen, die Menschen anzusprechen, bevor sie in die Position kommen, dass sie um Hilfe bitten müssen, weil es fällt einfach vielen Menschen schwer und gerade Psychologie bringt nochmal so eine besondere Hemmschwelle auch mit sich. Jeder Mensch ist anders, jeder Mensch geht anders damit um, jeder hat eine einzigartige Lebensgeschichte, jeder hat seine Stärken, natürlich auch seine Schwächen, aber den meisten ist das nicht bewusst, welche Lichtpunkte sie irgendwo auch so mitbringen und welche Kraft sie eigentlich in sich haben.
Herzlich willkommen zu Krebs und jetzt einem Podcast aus dem St. Antonius Hospital in Eschweiler.
Auch von mir ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcastes. Heute widmen wir uns einem wichtigen Bereich in der Krebstherapie, der Psycho-Onkologie, also der knapp gesagt psychologischen Begleitung und Unterstützung bei einer Krebserkrankung. Und wir stellen heute die Frage, lasst von der Seele reden, was leistet die Psycho-Onkologie, was kann sie auch leisten? Darüber möchte ich sprechen mit Joyce Waldorf. Sie ist Psycho-Onkologin am St. Antonius Hospital Eschweiler. Schönen guten Tag.
Ja, guten Tag zusammen.
Was unterscheidet Sie als Psycho-Onkologin von einer in Anführungszeichen normalen Psychotherapeutin? Haben Sie eine andere Ausbildung?
Ja, also wir haben eine psycho-onkologische Fortbildung. An und für sich ist Psycho-Onkologie jetzt kein geschützter Beruf, sondern ein Heilpraktiker könnte sich so nennen, wenn er dann psycho-onkologisch arbeitet. Es gibt aber ja Organkrebszentren, wie das St. Antonius Hospital sie auch hat. Die haben nochmal spezielle Qualitätsanforderungen und da braucht man dann eine ganz besondere psycho-onkologische Fortbildung. Die muss dann von der Deutschen Krebsgesellschaft ausgestellt werden.
Das heißt, ich stelle mir das dann so vor, dass Sie auch mit Krebsarten, Verläufen und speziellen psychischen Anforderungen, die diese Erkrankungen und Therapien mit sich bringen, dann auch vertraut sind.
Ganz genau, da wird natürlich ein besonderer Schwerpunkt drauf gelegt. Über Krebstherapien, über Begleitsymptome, psychische Begleitsymptome bei Krebserkrankungen, über Umgang mit Schmerzen, über Krisen, die vielleicht in Familien bestehen können.
Jetzt geht man zu einem, ich bleibe nochmal bei dem in Anführungszeichen normalen Psychotherapeuten, wenn man selber Depressionen hat oder meint, ich muss was aufarbeiten. Auf Sie trifft man ja in einer Ausnahmesituation. In welcher Phase nehmen Patientinnen und Patienten ihre Hilfe in Anspruch?
In allen möglichen Phasen. Bei uns kommt es am häufigsten vor, dass direkt nach Diagnosestellung Gespräche geführt werden, einfach dadurch, dass die Patienten in dem Kontext bei uns aufgenommen werden. Es bestehen unklare Beschwerden, die werden dann untersucht und dann kommt es zu einer Diagnose und es wird darüber beratschlagt, wie therapeutisch weiterverfahren wird. Und während die stationär sich bei uns befinden, führen wir die psycho-onkologischen Gespräche. Mhm. Grundsätzlich ist es aber auch möglich, es gibt auch niedergelassene, ambulant arbeitende Psycho-Onkologen, nach einem stationären Aufenthalt natürlich auch noch diese Hilfe in Anspruch zu nehmen.
Jetzt arbeiten Sie am St. Antonius Hospital. Wie kommen Sie da an Ihre Patienten? Kommen die auf Sie zu oder werden die von Ihnen angesprochen?
Sowohl als auch. Mhm. Häufig ist es so, wir bemühen uns darum, dass das möglichst niederschwellig erfolgt. Das heißt, dass die nach Möglichkeit keine Hemmungen haben sollten. Wir versuchen, die Menschen anzusprechen, bevor sie in die Position kommen, dass sie um Hilfe bitten müssen. Weil es fällt einfach vielen Menschen schwer. Und gerade Psychologie bringt nochmal so eine besondere Hemmschwelle auch mit sich. Das heißt, wir geben uns viel Mühe, viele Menschen abdeckend anzusprechen, von uns aus schon anzusprechen. Manchmal ist es auch so, dass Pflegekräfte, Pflegepersonal oder auch Ärzte die Idee haben, da könnte vielleicht jemand Unterstützung benötigen, könnten sie den oder diejenige nicht mal ansprechen.
Das heißt, die helfende Hand wird sozusagen von Ihnen als Erster ausgestreckt, die kann man dann ergreifen. Als
genau,
Angebot.
Ja. Mhm. Das wäre absolut das Ziel, dass nicht in einer solchen Ausnahmesituation, wo die Menschen beileibe anderes im Kopf haben, sie jetzt noch über ihren Schatten sozusagen springen müssen, vielleicht sogar auch Befürchtungen ja haben bezüglich einer Psychologie, dass sie in eine Schublade gesteckt werden, dass Tests vielleicht durchgeführt werden. Das möchten wir denen eigentlich ersparen.
Ist das auch Ihre Erfahrung, kann ich mir sehr gut vorstellen, gerade auch bei älteren Patientinnen und Patienten, dass da bei dem Begriff auch Psychotherapie und Psychologe vielleicht auch so Klischeebilder hochkommen, da muss ich mich aufs Sofa legen, muss über meine Kindheit reden und ganz schlimme Sachen erzählen.
Ja, absolut. Viele sagen dann auch schon mal so den Satz, ich habe es ja nicht im Kopf. Manchmal kommt dann auch eine Aussage, naja, aber Sie können ja doch die Situation nicht ändern. Was bringt es so, darüber zu sprechen? Da können wir dann natürlich am Anfang erstmal auch viel erklären, viel aufklären. Wir hoffen immer, dass wir im Gespräch auch schon zeigen können, dass wir eigentlich nicht so gefährlich sind, wie sich der Beruf vielleicht erstmal anhören
mag. Ja. Und wie wird dann Ihr Angebot nach so einer Aufklärung angenommen?
Das ist sehr unterschiedlich. Ich habe eigentlich überwiegend positive Erfahrungen gemacht. Es hängt natürlich auch immer davon ab, wie geht's denen körperlich in dem Moment? Sind sie körperlich in der Verfassung? Es ist auch anstrengend, ein solches Gespräch zu führen. Aber an und für sich haben wir da sehr gute Rückmeldungen, viel Resonanz.
Normalerweise ist es so, dass man in psychologischen Praxen mehr Frauen als Männer trifft. Wie ist es bei Ihnen?
Ja, ich würde schon sagen, dass ein größerer Teil an Frauen sicherlich diese Angebote annimmt. Es kommt auch immer so auf das Krankheitsbild an, über das wir hier sprechen und wie so die Gesamtsituation der Leute aussieht. Es gibt durchaus auch Phasen und es gibt durchaus auch Erkrankungen, wo die Männer sehr dankbar sind, wenn man denen auch Unterstützung anbietet.
Sind denn bei Ihnen nur Psycho-Onkologinnen oder auch männliche Kollegen? Weil ich kann mir vorstellen, je nach Krebsart ist es ja vielleicht auch ein bisschen genant, über was zu sprechen.
Absolut. Wir haben jetzt drei Frauen, auch Psychotherapeutinnen, ebenso wie Psycho-Onkologinnen auch, sind etwas weiblich dominiert. Aber Sie haben vollkommen recht. Also wenn ich mir jetzt jemanden vorstelle mit Prostatakrebs beispielsweise, wo Themen denkbar sind wie Inkontinenz oder Impotenz, sprechen die da verständlicherweise ungern mit einer Frau drüber.
Mhm. Und was sind denn so die Hauptthemen, mit denen die Patientinnen und Patienten dann bei Ihnen auch landen und die Sie auch aussprechen?
Das ist so unterschiedlich. Es gibt so 5 Bereiche, sagt man, im Rahmen einer Krebsdiagnose, die sich sehr verändern. Das sind so Themen rund um Thema Sterben, Tod. Das ist ja leider eine Assoziation, die man beim Wort Krebs auch heutzutage immer noch hat. Gott sei Dank hat sich viel getan in der Krebstherapie. Es ist beileibe nicht mehr so, dass man Krebs nicht behandeln oder auch heilen könnte, je nach Krebsart und je nach Fortschritt. Dennoch ist es einfach noch so in den Köpfen verankert, dass das immer ein Thema ist, immer eine Angst, die im Hintergrund steht. Es könnte schlechter werden, es könnte viel Leid verursachen oder ich könnte gar daran versterben. Das ist etwas, das sehr häufig eine Rolle spielt. Ein weiteres Thema, das viele Patienten beschäftigt, ist das Thema Abhängigkeit. Also Abhängigkeit von uns als Gesundheitssystem, die Abhängigkeit, eine Schwester rufen zu müssen, weil man es nicht alleine auf die Toilette schafft, die Abhängigkeit von der Familie auch, von der Familie weiter unterstützt zu werden, sicherlich aber auch vom Sozialsystem, bei Menschen, die sich fragen, kann ich eigentlich an meinen Arbeitsplatz zurückkehren? Dann gibt es das Thema Körperbildveränderung, das viele beschäftigt. Das fängt natürlich an bei einer Brustoperation. Wenn eine Brust amputiert wurde, ist das eine sehr deutliche Körperbildveränderung. Aber das fängt auch im Kleineren schon an. Also wenn jemand seine Haare verliert oder wenn jemand einfach Gewicht abgenommen hat oder sehr blass ist. Dann gibt es den Bereich der zwischenmenschlichen Beziehungen, die sich immer verändern durch eine Krebsdiagnose. Die Rollen in der Familie können sich verändern. Plötzlich kann man vielleicht nicht mehr die starke Mutter sein, sondern muss tatsächlich auch da mal Hilfe in Anspruch nehmen. Viele machen auch die Erfahrung, auch im Freundeskreis, dass manche Freunde sich plötzlich nicht mehr melden, vielleicht damit nicht umgehen können. Also es geht um die Themen Beziehungsgestaltung, Nähe, Distanz von Menschen, was sehr schmerzhaft sein kann. Während andere dann aber auch erfreulich tatsächlich Arbeitskollegen oder so, wo die nie mit gerechnet hätten, sich plötzlich melden und interessieren für einen.
Wenn ich das jetzt höre, was Sie gerade so aufgezählt haben, das ist ja zusätzlich zu der eh schon so großen und belastenden Diagnose und Therapie, die da dran hängt, ein solcher Wust ja auch an psychischen Belastungen, auch an Ängsten. Wenn wir da mal vielleicht genauer drauf gucken könnten, Angst alleine, was Sie gerade schon sagten, oh Gott, jetzt kriegt man die Diagnose, ich habe Krebs, für viele ist das erstmal der Schock, Hilfe, das ist mein Todesurteil, auch wenn Sie sagen, das ist halt, hat sich Gott sei Dank ja viel geändert in der Krebstherapie. Wie gehen Sie dann damit um, wenn dann jemand vor Ihnen sitzt und hat einfach nur Angst?
Wie ich mit der Angst konkret umgehe, das hängt natürlich immer sehr von der Situation ab. Ich finde es immer schon mal gut, wenn die Menschen in der Lage sind, über ihre Angst zu sprechen. Das macht sie schon mal eine ganze Ecke kleiner, sich der Angst zu stellen. Etwas, das viele vielleicht auch schon als Kind gelernt haben, dass eine Angst kleiner wird, wenn man sie sich anschaut. Und wenn man sie sich auch gemeinsam durchaus anschaut. Ich finde es immer wichtig, dass die Patienten, Patientinnen die Erfahrung sammeln, dass sie vollkommen egal, was passiert, nicht von uns alleine gelassen werden, sondern sie werden immer unsere Unterstützung, immer unsere Hilfe haben, auch wenn wir ihnen natürlich ihre Angst nicht nehmen können. Aber wir können versuchen, mit dem Patienten zusammen Möglichkeiten zu erarbeiten, wie sie mit der Angst umgehen können und auch mit anderen Beschwerden, die die Krebserkrankung vielleicht verursachen könnte. Dass sie am Ende das Gefühl haben, sie sind selber wieder in der Kontrolle, in der Lage, sich selber zu helfen.
Und an dieser Stelle unterbreche ich kurz das Gespräch. Wenn Sie unseren Podcast schon häufiger gehört haben, dann wissen Sie, was jetzt kommt. Wir werfen wieder einen Blick in unser Krebslexikon.
Das SRH Krebslexikon. P wie Polyneuropathie. Polyneuropathie ist eine Erkrankung des peripheren Nervensystems, bei der mehrere Nerven in verschiedenen Körperregionen gleichzeitig geschädigt sind. Diese Nerven steuern sowohl motorische als auch sensorische Funktionen, weshalb die Symptome oft vielfältig sind und sich auf verschiedenen Ebenen zeigen können. Zu den häufigsten Symptomen gehören ein Taubheitsgefühl oder Kribbeln zunächst in Händen und Füßen, stechende oder brennende Schmerzen, Muskelschwäche oder Lähmungserscheinungen, Reflexverluste oder Koordinationsstörungen. Die häufigsten Ursachen sind Diabetes, Alkoholmissbrauch, aber auch Toxine und Medikamente wie zum Beispiel Chemotherapeutika. Die Behandlung richtet sich nach der Ursache und zielt darauf ab, die Symptome zu lindern und das Fortschreiten der Krankheit zu verlangsamen.
Und damit zurück in das Gespräch mit der Psychoonkologin Joyce Waldorf. Wie schwer ist es überhaupt oder fällt es vielen, so Ihre Beobachtung, erstmal diese Diagnose anzunehmen? Ich habe Krebs.
Ja, auch das ist natürlich sehr unterschiedlich. Sie haben eben schon das Wort ausgesprochen. Für viele ist es tatsächlich ein Schock am Anfang. Es braucht, bis sich das so weit gesetzt hat, dass es richtig vom Verstand erfasst und verarbeitet werden kann. Und dann braucht es häufig noch mal etwas, bis es dann auch emotional so weit verfügbar und spürbar ist. Und auch da unterscheiden sich die Menschen. Es gibt dann Menschen, die fühlen sich dadurch so überrollt, dass sie schwanken zwischen Angst und Traurigkeit und vielleicht aber auch Wut, weil es einfach so unglaublich ungerecht ist. Und es gibt Menschen, die ganz, ganz in sich kehren und fast nicht nach außen zeigen können, wie es ihnen geht und auch nicht äußern können, wie es ihnen geht.
Welche Rolle spielen Sie denn eigentlich auch als, ich sag mal, wirklich Außenstehende? Ich kann mir vorstellen, dass manche vielleicht auch Probleme haben, mit ihren Angehörigen überhaupt darüber zu sprechen, auch offen über Ängste zu sprechen, weil da ja immer, weiß ich so aus eigener Erfahrung im Umfeld, so eine Angst ist, auch den anderen zu belasten.
Ja, absolut. Das ist einer der Gründe, weshalb auch viele Menschen geneigt sind, unsere Hilfe anzunehmen, weil es leichter fällt, mit uns zu sprechen als Außenstehende, als mit den eigenen Familienangehörigen, die sie vielleicht doch auch immer beschützen wollen. Vielleicht auch mit den eigenen Kindern, wo nochmal ein besonderes Schutzbedürfnis einfach besteht. Vielleicht auch mit dem Ehepartner, der sowieso eine bekannte Herzerkrankung vielleicht haben mag. Und da ist es ganz wichtig, ja, jemanden wie uns zu haben, der mit ihnen spricht, der aber auch das Angebot durchaus machen kann, die Familie weiter zu unterstützen. Weil Krebs ist irgendwo eine Familienangelegenheit. Die Ehepartner oder auch die Kinder sind nicht minder belastet. Die Belastung sieht anders aus. Die Ängste mögen andere sein. Aber häufig beschreiben die eine extreme Hilflosigkeit. Die stehen daneben und würden so gerne helfen und wissen aber nicht so richtig, was sie tun können. Und auch da können wir so ein bisschen eine Vermittlerrolle vielleicht einnehmen.
Ach, wie gut. Das heißt, Sie sind nicht nur für die betroffenen Erkrankten da, sondern auch für Angehörige oder Freunde, die Ihre Hilfe dann brauchen.
Ganz genau. Also wir sind für die Familienangehörigen da, wenn entlastende Gespräche vielleicht geführt werden sollen. Wir können aber sicherlich auch schon mal gemeinsame Gespräche führen, vielleicht Paargespräche führen. Nicht selten gibt es unterschiedliche Strategien bei Lebensgefährten mit einer solchen Erkrankung umzugehen. Und das kann dann auch schon mal zu Konflikten beispielsweise führen. Ein Partner, der zum Beispiel immer sagt, du musst kämpfen, vielleicht auch, weil er selber im Hintergrund die Angst hat, um Gottes Willen, wenn du nicht kämpfst, lässt du mich alleine. Und der oder die Betroffene, bei der dann nur ankommt, wow, da kommt Druck und ne, der hat gut reden und wie soll ich denn? Und es ist manchmal ganz, ganz gut, das tatsächlich zusammen aufzudecken, sich anzuschauen.
Ich habe das selber mal bei einem Bekannten erlebt, dass die Angehörigen, besonders die Eltern, immer beschwichtigt haben und gesagt haben, ach, das wird schon, das wird schon, das wird schon. Und der Betroffene selber, der wusste, dass es nichts mehr wird. Und da kann ich mir vorstellen, dass es doch auch sehr entlastend sein kann, dann mit jemandem wie Ihnen zu sprechen.
Ja, für die ist es extrem wichtig, dann tatsächlich, dass das validiert wird, sagt man dazu. Also dass sie das Gefühl haben, sie werden ernst genommen. Sie dürfen auch sagen, wie hoch wirklich diese Belastung ist, dass diese Todesangst im Raum steht. Da fällt eine Riesenlast ab, wenn das alleine schon mal in Worte gefasst werden kann. Und auch da wird es langfristig tatsächlich darum gehen, natürlich das Gespräch mit uns zu führen, aber auch das Gespräch mit den Familienmitgliedern zu erleichtern.
Jetzt haben Sie gerade auch schon erzählt, dass Sie ja auch für Angehörige auch da sind, da auch Gesprächsangebote geben. Aber wie ist es denn zum Beispiel, wenn jemand an Krebs erkrankt ist und hat Kinder? Können Sie da auch einen Beistand leisten? Wie sage ich das meinen Kindern? Wie bringe ich denen das bei?
Ja, das ist natürlich ganz schwierig. Kinder sind eine Sondersituation auch für uns. Wir bieten den Eltern selbstverständlich an, dass wir auch mit den Kindern zusammen sprechen. Wir erklären aber gleichzeitig auch immer, dass Kinder immer etwas anders sind. Das hängt natürlich auch so ein bisschen vom Alter der Kinder ab, auch welche Vorstellungen ein Kind dann vom Thema Krankheit oder auch vom Thema Sterben oder gar Tod hat. Und grundsätzlich finde ich es immer hilfreich, wenn man ein Kind hat, bei dem man weiß, das ist besonders sensibel oder das hat vielleicht auch schon mal Erfahrungen gemacht, Oma, Opa vielleicht schon mal verstorben und das reagiert da jetzt ganz besonders ängstlich und anklammernd, dann wirklich auch einen Kinder-Jugendpsychotherapeuten hinzuzuziehen, wenn man das Gefühl hat, da ist eine sehr hohe Belastung, das Kind verändert sich in seinem Wesen, das zieht sich vermehrt zurück.
Was sind Ihre Erkenntnisse denn aus Ihrer Berufspraxis? Ist psycho-onkologische Begleitung auch förderlich bei der Krebstherapie und bei der Heilung? Schlägt sich das nieder?
Es schlägt sich vor allem in dem großen Punkt Lebensqualität wieder. Wenn ich mir vorstelle, dieses ganze Bündel an Ängsten und an Wut und an Verzweiflung und an Schmerzen, die ja auch nicht nur körperlich sind, sondern durchaus auch eine psychische Komponente beinhalten, dann ist das ein sehr hohes Ausmaß an Leid, das durch diese psychischen Folgen entstehen kann. Wenn wir alleine, ich sage es mal so in Anführungsstrichen, alleine in der Lage wären, dieses Leid durch diese psychische Belastung zu verringern, ist schon unglaublich viel gewonnen, ist unheimlich viel Lebensmut gewonnen, wird unheimlich viel Energie letztlich auch wieder freigesetzt, den die Patienten, Patientinnen natürlich besser auch in die Krebstherapie investieren können. Auf der anderen Seite ist auch bekannt, es gibt ja das vegetative Nervensystem im Menschen. Und wenn jemand extrem gestresst ist, wie jetzt zum Beispiel nach einer solchen Krebsdiagnose, kann das auch mitunter körperliche Folgen haben. Also das kann auch dazu führen, dass beispielsweise eine Übelkeit stärker ausgeprägt wird oder auch Schmerzen oder Luftnot sich dadurch verstärken.
Wie gehen Sie dann damit um? Also wenn das vegetative Nervensystem so belastet ist und die innere Anspannung, dass man gar nicht mehr aus dem dunklen Gedankenkarussell und dem Stress rauskommt?
Ich versuche das mit den Patienten, Patientinnen zu besprechen. Ich versuche das zu erklären, was ich beobachte und dann mit ihnen zusammen zu erarbeiten, so was machen wir denn da jetzt? Wenn jemand einfach sehr stark verspannt ist, könnte ja eine Entspannungsübung beispielsweise helfen. Also man versucht, das vegetative Nervensystem zu beruhigen.
Nimmt das bei Ihnen auch Ausmaße an, wirklich wie eine Psychotherapie? Es ist ja doch eigentlich immer auf einen Zeitraum begrenzt, oder?
Ja, das ist natürlich unterschiedlich. Das hängt auch davon ab, wie lange die Patienten dann bei uns stationär liegen. Meistens sehen wir sie 2, 3, vielleicht auch 4-mal. Das nimmt dann natürlich noch keine Ausmaße wie in einer Psychotherapie an, die ja aus 15 Sitzungen Minimum in der Verhaltenstherapie besteht, häufig aber doch auch noch wesentlich mehr.
Wenn ich Ihre Hilfe in Anspruch nehmen möchte im Hospital, ist das eine Kassenleistung oder muss ich das selber zahlen?
Wir sind vom Haus angestellt, das heißt, wir werden vom Haus bezahlt und das Haus wiederum durch die Krankenkassen. Also das ist alles abgedeckt, da gibt es jetzt keine Honorare, die da irgendwie nochmal anfallen und es muss auch kein Antrag irgendwie auf eine psychotherapeutische Leistung gestellt werden.
Was ja auch eine große Erleichterung schon mal ist, dass es wirklich so niedrigschwellig dann auch funktioniert, ne?
Ja, das erleichtert den Patienten natürlich auch, das anzunehmen, natürlich.
Wir haben hier eine Frage bekommen von Fritzi aus Eschweiler, die fragt, meine Mutter ist an Brustkrebs erkrankt. Ich glaube, eine psycho-onkologische Begleitung würde ihr sehr helfen. Aber was ist, wenn die Chemie zwischen ihr und der Psycho-Onkologin vielleicht nicht stimmt? Kann man die Therapeutin auch wechseln?
Ja, das ist ja der große Vorteil, dass wir 3 Therapeutinnen bei uns haben. Wichtig ist natürlich, das Ganze anzusprechen. Dass die Chemie stimmt, ist das A und O. Ansonsten ohne Beziehungsaufbau bekommen wir auch keine gute psycho-onkologische Begleitung hin. Also insofern kann man da nur ermutigen, uns das rückzumelden. Wir sind dann auch nicht beleidigt. Es ist einfach ein wesentlicher Bestandteil, dass es passt.
Jetzt ist ja Krebs leider nicht so etwas wie ein gebrochener Arm, dass man sagen kann, nach 6 Wochen ist es vorbei, ich gehe aus dem Krankenhaus nach Hause und alles ist gut. Bei vielen sind ja auch noch Ängste, da kommt der Krebs wieder oder sie haben Nachwirkungen der Therapien. Helfen Sie dann auch außerhalb des Krankenhauses, sich Hilfe zu holen?
Ja, also wir beraten auch über ambulante psycho-onkologische Angebote. Wir haben Listen von niedergelassenen Psycho-Onkologen, zumindest bei uns in der Region. Wir können auch über Selbsthilfegruppen aufklären beispielsweise oder auch die Möglichkeiten, die eine Krebsberatungsstelle liefert.
Wie sinnvoll sind Ihrer Erfahrung nach auch Selbsthilfegruppen?
Das hängt natürlich sehr vom Einzelfall ab. Es muss auch da wiederum passen. Also ganz häufig wird auch altersmäßig zum Beispiel geguckt, dass es passt oder dass es etwa ähnliche Erkrankungsbilder sind. Und dann gibt es Menschen, die auch von vornherein vielleicht ein bisschen verhaltener reagieren und sagen, da muss ich mir das Leid der anderen auch noch mit anhören, ich weiß nicht, ob ich das kann. Wenn man das von vornherein weiß, wird es wahrscheinlich schwieriger sein, sich in einer Selbsthilfegruppe zu öffnen oder auch helfen zu lassen. Aber man kann es auf jeden Fall mal ausprobieren. Also ganz viele sind auch überrascht, wenn sie dann einmal da gewesen sind, weil es auch nicht in jeder Selbsthilfegruppe tatsächlich nur um das Thema Krebs geht, sondern manchmal stehen extra auch andere Bereiche im Vordergrund.
Um auch wieder Platz zu machen für andere Themen.
Ganz genau,
ja. Wenn Sie gerade sagen, dann muss ich mir das Leid von anderen anhören, das ist jetzt Ihr täglicher Beruf auch, sich das anzuhören. Wie gehen Sie selber damit um?
Ich bin sehr froh, dass ich eine so sinnvolle Aufgabe habe, vorsichtig gesagt. Ich habe mir das extra ausgesucht. Also ich wollte von vornherein in die Psycho-Onkologie, deshalb hatte ich Psychologie studiert, weil ich das eben einen so wichtigen Fachbereich finde, wo man viel helfen kann, wo man viel Leid lindern kann.
Und was mögen Sie am meisten an Ihrem Beruf?
Dass man mit so vielfältigen Menschen zu tun hat. Ja, jeder Mensch ist anders, jeder Mensch geht anders damit um. Jeder hat eine einzigartige Lebensgeschichte. Jeder hat seine Stärken, natürlich auch seine Schwächen. Aber den meisten ist das nicht bewusst, welche Lichtpunkte sie irgendwo auch so mitbringen und welche Kraft sie eigentlich in sich haben.
Und dann kommen Sie.
Ich hoffe immer, dass ich dann tatsächlich den Fokus ein bisschen mehr darauf legen kann, ja.
Das sagt die Psycho-Onkologin Joyce Waldorf. Sie arbeitet am St. Antonius Hospital in Eschweiler. Und wir haben heute darüber geredet, wie wichtig und hilfreich es für viele sein kann, bei einer Krebsdiagnose und Therapie psychologischen Beistand und Unterstützung zu haben. Danke, dass Sie uns diesen Einblick in Ihre Arbeit gegeben haben.
Gerne. Vielen Dank für das Gespräch.
Und wenn Sie Fragen oder Anregungen zu unserem Podcast haben, schicken Sie doch gerne eine Mail an podcast@sah-eschweiler.de.
Das war Krebs und jetzt ein Podcast aus dem St. Antonius Hospital in Eschweiler. Wenn Sie mehr über das Thema erfahren wollen, abonnieren Sie doch einfach diesen Podcast. Und wenn Sie Fragen an uns haben, freuen wir uns über eine E-Mail an podcast@sah-eschweiler.de oder Sie nutzen einfach die Spotify-Kommentarfunktion. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, können Sie uns auch eine 5-Sterne-Bewertung dalassen. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.